Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich mir zur Analyse zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal Schachgroßmeister Magnus Carlsen als Experten dazu hole. So relevant schien diese Sportart gestern auf dem Rasen gewesen zu sein. Aber ich bleibe dann doch lieber bei unserem treuen Tobi Escher, mit dem ich mir diese hochinteressante Begegnung noch einmal ganz genau anschaue und damit erstmal einen wunderbaren guten Morgen dir.
Ja, guten Morgen dir.
Entschuldige erstmal diese abwegige Begrüßung. Ich würde dich hier natürlich niemals ersetzen wollen, aber lass mir die Frage erlaubt sein. Hast du denn schon mal Schach gespielt?
Ja, ich habe tatsächlich schon mal Schach gespielt. Ich bin nicht besonders gut im Schachspielen. So seltsam das klingt, aber dafür fehlt mir die Geduld. Also man muss ja da sehr viel Geduld mitbringen bei so einem Schachspiel. Aber ja, das gestern hatte ja schon durchaus Vergleiche bekommen mit einem Schachspiel, dieses Duell zwischen Bayern und Arsenal.
Ja, dazu kommen wir dann gleich. Wir schauen dann auf die beiden Kontrahenten der FC Bayern. Da kann man sagen, ist ja, glaube ich, der volle Fokus jetzt eben auf der Champions League. Du hattest schon ein Programm am Wochenende gegen Köln. Ja, die 3 Punkte geholt. Das Team ist jetzt trotz ein paar Ausfällen, sage ich mal, perfekt auf das Rückspiel vorbereitet. Woran hat Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft da gerade auch unter der Woche gearbeitet?
Ja, also die Bundesliga ist abgehakt. Das ist jetzt auch rechnerisch nicht mehr möglich, aber das war auch in den vergangenen Wochen nur noch ein unrealistisches Ziel. Man konzentriert sich auf die Champions League. Und die Bayern sind in der Bundesliga die Mannschaft mit dem zweithöchsten Ballbesitzwert in der gesamten Liga nach Leverkusen. Und in der Champions League sieht das ein bisschen anders aus. Da kann man die Spiele auch anders angehen. Und das hat man auch gemerkt, dass die Bayern gerade am Thema Defensive gearbeitet haben, also am wie verschieben wir gegen den Ball, wie verhalten wir uns gegen den Ball und wie kommen wir dann auch in die Umschaltsituation rein nach dem Ballgewinn. Etwas, das man dann in der Bundesliga natürlich sehr selten sieht, weil eine Kölner Mannschaft zum Beispiel, wenn sie gegen Bayern spielt, nicht den Bayern den Gefallen tut, das Spiel zu machen. Und bei der Champions League hat man, glaube ich, an diesen Facetten gearbeitet und Thomas Tuchel hat sich, glaube ich, auch nochmal sehr genau das Hinspiel angeguckt und dann überlegt, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir im Rückspiel noch ein bisschen besser sind, ein bisschen besser die Stärken von Arsenal neutralisieren können.
Wie gut schaffst du es denn als Bayern, das in dieser Saison wirklich auch seine Höhen und Tiefen hatte, viele Spiele, die man dann schnell vergessen sollte, vor jedem Anpfiff dann wieder so einen Neustart reinzubekommen? Vielleicht auch dann gestern Abend. Das Hinspiel kannst du ja ergebnistechnisch quasi fast ausblenden. Wie gut kann Tuchel da diese Mannschaft polen, dass es wirklich zu jedem Spiel aufs Neue losgeht?
Ich glaube, das kann er sehr gut machen, weil das natürlich auch der Vorteil der Pokalwettbewerbe an und für sich ist, dass es jedes Mal an jeder Runde wieder neu losgeht. Du hast keinen Ballast der vergangenen Spiele, die Tabelle, es gibt keine Tabelle. Du weißt, jetzt 2-2, eigentlich geht es bei 0-0 los jetzt wieder gegen Arsenal im Rückspiel und wir können da alles reinwerfen. Und Thomas Tuchel ist ja auch ein Trainer, der sehr für diese Spiele lebt. Also ist ein Trainer, der sich für diese Spiele mal sehr besondere Pläne ausdenkt, der da sehr akribisch arbeitet. Das geht dann manchmal zu Lasten der Struktur. Also das, was Xabi Alonso so toll gemacht hat in Leverkusen, nämlich eine Struktur aufzubauen, die langfristig funktioniert, auch unabhängig von den Einzelspielern. Das hat Thomas Tuchel in München nicht hinbekommen. Aber bisher war es immer so in diesen wichtigen Spielen auf Champions League Niveau, da hat er sich immer was überlegt, auch schon beim Rückspiel gegen Lazio haben wir ja auch auf dem Kanal analysiert gehabt damals und auch jetzt wieder gegen Arsenal hat er sich sehr genau angeguckt, was macht der Gegner.
Zu Gast sind die Londoner, die in England ihre Probleme gerade haben, die Pole Position abgegeben mit einem 0-2 gegen Aston Villa, wo sie sich vielleicht nicht von der schlechtesten Seite zeigen, aber diese Selbstverständlichkeit gerade so ein bisschen abgeht. Ist das schon ein Team, was jetzt auch mental wirklich zu knabbern hat an diesen Leistungen?
Ja, auf jeden Fall, weil es jetzt natürlich wieder in die entscheidende Saisonphase geht. Sie haben auch letzte Saison mit den meisten Spielern, die jetzt immer noch bei Arsenal spielen, um den Titel mitgespielt in der Premier League, haben da zwischenzeitlich, glaube 9 Punkte waren es Vorsprung gehabt auf City und haben die im Verlauf der Saison verspielt. Und das ist natürlich auch ein Stück weit noch in den Köpfen der Spieler drin. Und die wissen da natürlich, dass das problematisch ist, dass sie jetzt auch in der Premier League die Chance haben, den Titel zu verspielen und natürlich auch dieses wichtige Champions League-Duell. Wir haben ja auch vergangene Woche das Hinspiel analysiert und natürlich hat Bayern in Sachen Erfahrung, in Sachen wie häufig haben wir solche K.O.-Spiele auf dem Niveau schon gemacht, einen enormen Vorteil. Also das ist nicht das, wo Arsenal in den vergangenen Jahren war. Die sind ja eine Mannschaft, die erst im Aufbau sich befindet, wohingegen bei Bayern sehr viele Spieler eben das schon kennen.
Ist eben bei Arsenal auch nicht ganz unüblich, dass sie gerade dann im Frühling so einen Leistungsabfall erleben. In der letzten Saison hast du es angesprochen, auch immer wieder in den Pokalwettbewerben. Ich glaube, der Fakt kam auf, dass sie noch nie über ein Champions-League-Viertelfinale hinausgekommen sind. Und dann brauchen sie vielleicht mal wie 2004 so eine ungeschlagene Saison, dass sie sich am Ende auch wirklich mit diesen ganz wichtigen Titeln krönen können. Das nimmt eine Mannschaft natürlich schon mit immer.
Ja, natürlich. Es ist natürlich auch nicht leicht, in England Meister zu werden. Es ist eine verdammt harte Liga. Und vor allen Dingen hast du auch mit City eben einen Konkurrenten, der keine Fehler erlaubt. Also da genügt es, wenn du ein Spiel verlierst, wie Arsenal jetzt getan hat, und schon ist City wieder vorbeigezogen, weil die einfach seit Wochen jedes Spiel gewinnen. Und Arsenal ist eine Mannschaft, das hatten wir auch vergangene Woche erwähnt, die eigentlich viele Dinge sehr gut kann. Also die können gut verteidigen, die können gut angreifen, die haben ein gutes Ballbesitzspiel, aber sie sind in keiner Facette überragend gut. Sie haben jetzt nicht diese eine überragende Stärke, an der sie sich immer wieder hochziehen können. Und das hat alles natürlich Vor- und Nachteile. Und momentan wirkt es ein bisschen so, als ob auch eine gewisse Müdigkeit in diesem Kader drin ist. Hast du ja auch schon gesagt, viele Spieler angeschlagen, werden jetzt so fit gespritzt, durchgeschleppt, damit sie halt eben diese Saisonphase bestreiten können. Und da merkt man jetzt so leichte Abnutzungserscheinungen in allen Bereichen.
Du bist eben auch nur so gut, wie der Gegner dir das zulässt. Die Bayern müssen dann eben auch wechseln im Vergleich zum Hinspiel in der Startelf. Davis fehlt gesperrt, vorne ist dann Gnabry keine Option mehr. Dafür starten Masraoui und Guerrero dann auf dieser linken Seite. Masraoui teilweise das eher sehr selten gespielt und Guerrero natürlich jetzt auch nicht der gelernte Flügelspieler. Was waren so die Gedanken bei dir, wie Tuchel da auf die Seite kam und wie sie die eingestellt hat?
Ja, das war ganz klar, finde ich, eine Reaktion auf das Hinspiel. Im Hinspiel hatten wir ja auch analysiert, dass Arsenal ganz bewusst diese Seite der Bayern ausgeguckt hat, dass sie ganz bewusst gegen einen offensiven Davis, gegen Gnabry Angriffe fahren wollten, dass sie auch den Spielaufbau immer wieder auf diese Seite gelenkt haben. Und jetzt, da man da zwei gelernte Verteidiger aufgestellt hat, zwei Spieler, die auch defensiv mitarbeiten können, auch wenn das sicherlich nicht Guerreros Paradedisziplin ist, aber natürlich, ihr spielt eigentlich als Außenverteidiger auch häufig, hat man diese Seite deutlich defensiver aufgestellt, als man das zuletzt getan hat. Und hat auch dann schon von Anfang an weg Arsenal gezeigt, nee, das, was ihr im Hinspiel gemacht habt, hier jeden Angriff über Saka rechts zu fahren, das funktioniert in diesem Spiel nicht.
Bei den Gunners startet Tomiyasu statt Kivio im Vergleich zum Hinspiel. Es ist an sich also eine gleiche Grundordnung mit, ja, sag ich mal, sehr breit aufgestellten Viererkette, die dann weniger offensiv in Erscheinung tritt. Es ist aber ein anderes Konzept, was eben Arteta den Spieler mit auf den Weg gibt, wo wir gleich mal ins Spiel gehen können. Der Matchplan von Arsenal auswärts bei den Bayern war klar, so wenig Risiko wie möglich, was wir dann in der ersten Halbzeit auch gesehen haben. Aber das dieser spielfreudigen Mannschaft natürlich so einzuimpfen, sage ich mal, das ist schon eine Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Also Arsenal ist ja, Arteta ist kein Trainer, der viele Risiken geht. Das hat er auch in den Spitzenspielen in der Premier League, beispielsweise gegen City, nicht getan. Und dementsprechend hat es mich nicht ganz so stark gewundert, dass sie jetzt nicht all-in gehen in diesem Rückspiel direkt. Sondern eben, wie du es gesagt hast, Tomiyasu ist ein Spieler, der eben auch ins Mittelfeld reinzieht, haben sie auch sehr häufig gemacht. Dann so einen ganz klassischen 3-2-Aufbau hinten mit der verbliebenen Dreierkette und dann zwei Spieler davor mit Jorginho und Tomiyasu. Und das haben sie versucht dann auszuspielen. Ganz ruhig, ganz gelassen, nicht zu schnell den Ball nach vorne bringen. Auch nicht zu viele Spieler committen. White hat eine sehr viel defensivere Rolle gespielt, fand ich noch, als im Hinspiel, wo er auch häufig Saka unterstützt hat. Das hat man jetzt sehr, sehr selten gesehen. Sondern hier wirklich auch eine Absicherung gegenüber Kontern, was du ja mit dieser 3-2-Ordnung im Aufbau auch sehr gut hast. Wenn du mal den Ball verloren gehst, dann bist du da sehr gut gestaffelt und kannst den Gegner direkt auf außen lenken. Das war schon ein sehr risikofreies Taktieren von Arteta.
Das hat sich Tuchel dann natürlich auch gedacht, gerade die Bayern überlassen dann dem Gegner zu Beginn den Ball, kommen zu einer ersten Halbchance, würde ich mal sagen, und sind aber vor allem darauf bedacht, eben die Umschaltsituation, die Arsenal auch stark machen kann, quasi im Keim zu ersticken, das Tempo beim Gegner sofort rauszunehmen, einen Kniff, eine Disziplin, die die Bayern da auf den Platz bringen müssen, die aber sich zum Anfang auch schon sofort zeigt, dass sie total aufmerksam und wach sind.
Ja, die sind total aufmerksam, wach, auch im Defensivverbund nicht mit dem letzten Risiko, aber sehr gut gestaffelt und auch im Mittelfeld sehr gut aufgestellt. Also Leimer hat ja fast schon einen Manndecker für Ødegaard gespielt, auch ein Goretzka, der immer wieder auf Rice rausgegangen ist. Da haben sie schon sehr darauf geachtet, dass Arsenal eben nicht in diese Mittelfeldräume reinkommt, sondern die dürfen auf außen machen und dann können die da auch probieren, aber in diese Mittelfeldräume wollten sie nicht reinlassen. Musiala da auch mit sehr, sehr viel Defensivarbeit stand dann teilweise sehr tief, sodass du wirklich in einem 4-2-3-1 verteidigt hast. Das muss man ja auch dazu sagen, meistens, wenn Teams 4-2-3-1 spielen, verteidigen sie im 4-4-2, um eben vorne zwei Spieler zu haben, um eben vorne das Pressing lenken zu können. Aber Musiala war sehr, sehr tief, eben um halt dieses Zentrum zu schließen, um in diesem Zentrum Arsenal nicht ins Spiel kommen zu lassen.
wie du dann auch schon sagtest, über Saka geht quasi kaum etwas. Der Ball kommt dann öfter zu Martinelli, der sich auch ein bisschen was vorgenommen zu haben scheint, die erste Chance für Arsenal verzeichnet, aber das natürlich auffällig ist, gerade wenn man das mit dem Hinspiel vergleichen, wo wir eigentlich denken können, okay, Davis ist defensiv natürlich auch erfahren, hat da schon seine Schlachten geschlagen. Jetzt klappt es aber gar nicht, Saka da ins Spiel zu bringen. Hat das Arsenal auch sich darauf vorbereitet, dass sie da gesehen haben, okay, vielleicht sind es wirklich zwei Linksverteidiger, die wir da auf der linken Seite haben und so viel wird da gar nicht gehen, eher mal über unseren anderen Flügel probieren?
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass Arsenal schon so ein bisschen geahnt hat, dass das aus dem Hinspiel nicht wieder 1:1 kopierbar ist, dass sie nicht wieder jeden Angriff über rechts fahren können, dass Bayern da anders aufgestellt sein wird. Ich glaube, das haben sie schon eingepreist, auch ein Stück weit. Es ging viel mehr über der Links. Das hast du ja auch gerade schon richtig analysiert. Da auch mit einem Martinelli, der da sehr viel gemacht hat und auch allein, weil Tomiyasu ja auch immer beim der war der offensivere Außenverteidiger, sagen wir, wie es ist, auch wenn er häufig ins Zentrum gerückt ist. Also wenn, dann ging noch was über diese Seite, aber auch da natürlich nicht leicht gegen eben den Kimmich, der, da werden wir später sicherlich noch mehr dazu sagen, eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt hat, auch als Außenverteidiger. Auch da war es nicht leicht für Arsenal durchzukommen.
Es ist für beide Teams so ein Rangewöhnen an dieses Spiel reinkommen. Am Anfang sind es 70% Ballbesitz für Arsenal nach so 13 Minuten. Und den muss ich dich natürlich fragen, du siehst ja schon mehr auf dem Feld, was passiert als ich und wir. Wie kann man das dann durchbrechen? Wie kann dann mal ein Team ein bisschen mehr Impulse setzen? Wie kann man da was verändern, ohne groß die Struktur zu lösen? Und wie hat sich das dann auch im Verlauf, sag ich mal, der ersten Halbzeit langsam erkenntlich gemacht?
Ja, man kann es versuchen zu lösen, indem man natürlich selbst mehr Risiko eingeht. Also das ist natürlich die einfachste Variante, aber das ist dann auch die Variante, die dem Gegner mehr Räume schafft. Und wenn du es nicht so lösen willst, dann brauchst du Geduld. Du musst wirklich immer wieder das Spiel von einer Seite zur anderen verlagern. Du musst immer wieder gucken, okay, wann ist der freie Raum da? Wann können wir ins Zentrum gehen und dann eiskalt zuschlagen? Das Pep Guardiola-System. Den Gegner Mühe bespielen, den Gegner immer wieder durch Verlagerung dazu zwingen, irgendwann mal nicht ordentlich rauszuschieben und dann durchzugehen. Oder du machst es halt dann, wie die Bayern es, finde ich, gemacht haben. Du hast ja gerade schon gesagt, erste Viertelstunde, 70% Ballbesitz Arsenal. Man hatte das Gefühl, okay, das Spiel geht in eine ganz bestimmte Richtung. Die Bayern wollen das verteidigen, Arsenal greift es an. Aber dann hat sich der Ballbesitz ja bis zur Halbzeitpause noch gedreht. Und bei der Halbzeit waren wir dann bei 50-50 ziemlich genau, weil die Bayern A, diese Verlagerung sehr viel stärker verhindert haben, also nicht mehr so komplett auf den Flügel rausgerückt sind, sondern schon geahnt haben, da wird eine Verlagerung irgendwie kommen, die müssen wir dann angreifen. Und das andere ist, dass sie halt selber auch Ballbesitz hatten, dass sie halt selber halt dieses von links nach rechts verschieben unterbrochen haben, indem sie selbst einfach mal hinten den Ball haben laufen lassen, indem sie selbst auch ihre Ballbesitzphasen sich genommen haben, indem sie dafür gesorgt haben, dass es eben kein 70-30 Ballbesitzspiel bleibt, sondern sie selber mal 5-10 Pässe am Stück spielen können.
Und dazu gehört eben natürlich auch, dass wenn Arsenal den Ballbesitz hat, das wirklich über die Kette hinten passiert, vielleicht mal einen Keeper reinnehmen, aber gerade die Innenverteidiger dann mit vielen Ballaktionen, hast du da was vermisst vom Mittelfeld, gerade vielleicht von einem Ødegaard oder einem Reis, die sich einfach da nicht so einbringen konnten, vielleicht gut gedeckt wurden, aber es einfach nicht geschafft haben, wie auch dann teilweise im Hinspiel, die Lücken zu schaffen und mal dadurch zu brechen, vertikale Pässe anbieten zu können?
Ja, es ist natürlich schwierig, weil natürlich auch die Bayern dann geguckt haben, dass der Ball zu Saliba geht, dass der dann nicht viele Optionen hat nach vorne. Das ist dann natürlich immer schwierig, dann das Mittelfeld so direkt zu bedienen. Und Arsenal ist auch nicht Leverkusen oder Stuttgart, die das auch wollen, die dann auch im Zweifelsfall sagen, hier, Xhaka, auch mal einen riskanten Ball, kriegst du hier, du kannst den schon halten. Vielleicht hätte man da hoffen können, dass dass Arsenal sich da ein bisschen besser im 1 gegen 1 auch auflöst. Weil das ist natürlich riskant. Und das haben sie auch nicht gemacht, weil es zu riskant gewesen wäre. Aber die Bayern haben da schon häufig Mann gegen Mann gespielt in der Zentrale. Also gerade Ødegaard, wenn der an Leimer vorbeigegangen wäre, dann hätte er häufig viel, viel Raum gefunden, hätte auch einen Verteidiger rausgezogen und dann wäre wieder Platz für Havertz da gewesen. Aber man hat auch gemerkt, dass Ødegaard einfach nicht bei 100% war in diesem Spiel. Und dann hat Arsenal aber auch nicht das letzte Risiko gegangen und dass sie gesagt haben, wir spielen immer wieder rein. Es war noch am ehesten Rice, der halt wirklich mit Vorwärtsläufen, der den Ball getrieben hat, der dann auch mal geguckt hat, okay, wo ist jetzt durch dieses Mann gegen Mann ein freier Raum, wo muss ich mich durchsetzen? Das war noch am ehesten das, aber ansonsten war das relativ wenig zu sehen.
Bei den Bayern ist es dann mal ein toller Ball auf Sané auf der rechten Seite. So kommt es auch zur ersten Ecke, die verpufft zwar. Aber da siehst du, okay, Sané muss viel gegen den Ball mitarbeiten, aber der hat immer den Kopf oben und sieht, wenn wir den Ball mal erobern, geht er auch sofort ab. Im Hinspiel hat das nochmal deutlich besser funktioniert, weil die Räume viel mehr da waren. Aber da wittert auch er als Spieler, der natürlich in so einem Spiel nicht ganz so zur Geltung kommt, wittert er seine Chance und hat man das Gefühl gehabt, er war immer bereit zu starten.
Ja, das auf jeden Fall. Also man hat auch gemerkt, dass die Bayern gehofft haben, dass sie dieses Hinspiel so ein bisschen wiederholen können. Also dass sie vielleicht auch gehofft hatten, dass Arsenal wieder so viel über rechts spielt, dann Guerrero, Masraoui die Ballgewinne haben und sie dann schnell mit der Verlagerung eben die Räume auf der anderen Seite attackieren können. Den Gefallen hat Arsenal ihnen nicht getan, weswegen dann auch Sané deutlich weniger gute Zuspiele bekommen hat in Temposituationen, sondern häufig war Arsenal dann gut gestaffelt und dann war man wieder in so einer undynamischen Situation. Aber auch da hat er ja viele 1 gegen 1 probiert, hat da immer wieder sich auch getraut, reinzugehen, immer wieder geguckt, was kann ich kreieren. Und das war auch einige Male erfolgreich. Also ich würde schon sagen, dass diese Taktik, auch wenn sie nicht genauso wie Tuchel sich das vielleicht vorgestellt hat, funktioniert hat, ich würde schon trotzdem sagen, dass seine nächste Aufstellung sehr wichtig war und auch aufgegangen ist.
Und Tempo gibt's dann auch auf der anderen Seite knapp halbe Stunde rum. Da kommt Masraoui mal mit vor, versucht's dann mit einer Flanke, die leider niemand erreicht. Wir haben gestern im Spiel gesehen, da haben die Dortmunder auch einfach mal abgeschlossen von dieser Position. Masraoui vielleicht nicht mit dem ganz guten Gefühl, vielleicht auch nicht mit dem linken Fuß, aber geht es dann im Endeffekt auch darum, wenn du wenige Chancen hast, selten mal vors Tor kommst, dass du einfach mal da das Risiko gehen kannst, vielleicht Vollspann einfach mal ins kurze Eck, anstatt wieder den Ball reinspielen wollen?
Ja, wir benutzen heute sehr häufig das Wort Risiko, weil du natürlich sagst, okay, verstehe ich auch aus Sicht eines Zuschauers, wieso gehen die da nicht Risiko, wieso machen sie da nicht die riskante Aktion, wieso machen sie die Aktion mit der geringen Wahrscheinlichkeit nicht? Naja, weil das eben genau der Spielplan war, weil halt beide Mannschaften so lange wie möglich das 0-0 halten wollten, weil sie so lange wie möglich eben es schaffen wollten, nicht in den Rückstand zu gehen. Weil sie auch wussten, 0-0, noch nichts ist passiert hier. Und dann machst du halt diese riskanten Aktionen nicht. Weil wenn du sie auf dem ganzen Feld, wenn du der erste Pass schon ein risikoarm ist und dann du dich dann irgendwie auf dem Flügel durchkombinierst und dann da irgendwo bist, dann die riskante Aktion, den riskanten Abschluss wählen, der dann vielleicht auch nochmal zurückfeuert, der dann eben abgeblockt wird und dann läufst du in Konter. Das passt nicht so richtig. Das passt nicht zur Gesamtgemengelage und das hat auch nicht zu dieser ersten Halbzeit gepasst. Und dementsprechend ist es auch nicht passiert.
Danach kommt Arsenal vielleicht etwas besser ins Spiel oder hat wohl auch die beste Phase, die sie an dem Abend zeigten. Es wird so ein bisschen variabler. Ich habe auch das Gefühl bekommen, dass sich die Offensivspieler da mehr um den Strafraum postieren wollen, ein bisschen mehr rotieren. Gerade dann eben auch mit weniger Ballbesitz, wie es halt heutzutage mal einfacher ist, sich dann Gelegenheiten herauszuspielen. Hat dir das dann auch besser gefallen, wie sie es dann zumindest probiert haben oder auch zu ihren Chancen kamen?
Ja, es ist grundsätzlich so ein Spiel gewesen, wo man immer das Gefühl hatte, die Mannschaft, die jetzt gerade weniger Ballbesitz hat, hat so einen leichten Vorteil, weil sie dann eben auch die Räume bekommen hat, weil sie beide Mannschaften haben gut verteidigt. Und das war jetzt diese Phase, wo dann eben Arsenal ein, zweimal in eine halbwegs ordentliche Umschaltsituation reingekommen sind, wo sie auch dann halbwegs ordentliche Ballgewinne erzielt haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Arsenal hat ja auch wieder ein gutes Pressing gemacht. Hat auch wieder den Ball häufig zu Dier gelenkt und dann geguckt, dass sie danach etwas pressen können. Und das haben sie wieder sehr, sehr gut gemacht. Und wenn sie das ins Spiel bekommen haben, diese Facette, dann wurde es noch am ehesten gefährlich. Auch wenn ich jetzt, ja, statistisch waren sie in dieser Phase überlegen, aber ich würde jetzt trotzdem nicht von einer krassen Überlegenheit mit zahlreichen Chancen sprechen. Die gab es in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten, steht einfach nicht.
Ja, das gehört natürlich zur Wahrheit auch, weil Manuel Neuer dann wie in ganz alter Manier sehr aufmerksam ist, auch mal den Weg aus dem Strafraum rausmacht, beziehungsweise auf der Linie sehr wach ist. Dann, was hier natürlich aber nicht passieren darf bei diesem ganz risikoarmen Spiel, ist, dass du Ballverluste im Aufbau hast. Und da erwischt sich Leimer quasi selbst mal falsch auf dem eigenen Fuß, verliert die Kugel, hechtet dann noch gut mit hinterher und die Bayern können das halbwegs löschen. Aber das ist dann natürlich für deinen Matchplan wirklich der Genickbruch, wenn dir da 25 Meter vom Tor der Ball verloren geht.
Ja, und das ist natürlich auch eine Schwäche von Leimer. Der ist nicht der ballsicherste Spieler da einfach. Er ist ein Spieler mit hoher Dynamik. Und er hat jetzt auch in diesem Spiel wieder eine deutlich tiefere Rolle gespielt als Goretzka. Der Goretzka ging ja häufig auch in den Strafraum in den gegnerischen, ist auch häufig im Pressing rausgeschossen. Und Leimer musste dann eben aus der Tiefe aufbauen, ist teilweise auch zwischen die Verteidiger gefallen. Und das hat im Kontext dieses Spiels Sinn ergeben, weil auch durch die gesamte Situation und das Arsenal der Gegner hieß, weil über diese Doppel-Sechs Leimer Goretzka kein Problem. Aber das ist halt so komisches Klingen, Marc. Das funktioniert auf diesem hohen Champions League Niveau ganz gut, wenn du halt eben auch eine defensive Stabilität haben willst. In der Bundesliga wird das nicht funktionieren. Und hat das ja auch schon für riesige Probleme gesorgt, dass die Bayern halt im Zentrum eben keinen Spieler haben, der das Spiel an sich reißt, der es gestaltet, der auch mal Struktur ins Spiel reinbringt. Aber das war jetzt in diesem Abend nicht so wichtig und deswegen sind halt eher diese positiven Defensivaktionen von Leimer in Erinnerung geblieben gegen Ødegaard. Aber dieser Fehler, der auch dann nichts Schlimmes provoziert hat, das ist dann eher in diesem Spiel vernachlässigbar gewesen.
Lass uns vielleicht kurz über die beiden Stürmer reden, die natürlich gestern einen sehr schweren Stand hatten, Harry Kane und Kai Havertz, beide auf ihre eigene Art und Weise. Ist es da vielleicht auch komisch zu fragen, warum gerade nicht Arteta Havertz gar nicht aufstellt und vielleicht nochmal einen Mittelfeldspieler mehr bringt, der nochmal ballsicherer ist, nochmal mehr sich anbieten kann, weil du einen Stürmer in so einem Spiel vielleicht gar nicht wirklich brauchst?
Ja, das könntest du so machen. Also du könntest es so spielen dann tatsächlich, dass du sagst, wir kombinieren das komplett durch. Ich glaube, er wollte trotzdem die Option Havertz haben, weil Havertz ja auch ein Spieler ist, der vorne mal einen Ball halten kann, der aber auch mitspielen kann, den du aber auch im Strafraum suchen kannst. Also ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Option, die du beibehalten möchtest. Und gerade weil ja, auch wenn der Lauf von Havertz zuletzt abgekühlt ist, aber er war ja doch sehr gut in Form eigentlich in den vergangenen Monaten. Ich glaube, dann setzt du auf so einen Spieler eher, als wenn das eben gerade nicht läuft.
Zur Halbzeit haben dann lediglich Kane, Havertz, Leimer und Neuer eine Passquote von unter 80%. Heißt halt einfach auch, wie wenig Druck dann teilweise bei diesen ja, sicheren Pässen vorhanden war, aber auch wie hoch das Niveau war natürlich, mit dem diese Aktionen ausgeführt wurden. Hat man das gemerkt, dass es einfach sich da Teams gegenüberstehen, die am Ball und sage ich mal natürlich auf der taktischen Ebene immer sehr gute Lösungen finden können? Nicht unbedingt, was dann zum Toren führt, aber eben erstmal um den Ball zu halten und dann prädestiniert dafür sind, um so wenig Risiko wie möglich zu gehen.
Genau, also ich glaube, das bedingt sich dann, dass beide Teams so hohe individuelle Klasse hatten, dass sie auch wiederum Respekt vor der individuellen Klasse des Gegners hatten und beide Teams wollten unbedingt verhindern, dass der Gegner halt in Tempoaktion kommt, weil sie auch wussten, okay, dann spielen die sich da die Bälle zu, da kommen wir sowieso nicht ran, weil die Passgenauigkeit hierfür zu hoch ist. Aber wir wollen sie nicht in die 1 gegen 1 Situation kommen lassen. Wir wollen sie nicht ins Tempo kommen lassen. Wir wollen halt nicht das besondere Etwas in diesem Spiel sehen. Und das hat man dann auch bis zur Halbzeitpause deutlich vermisst, weil eben beide Mannschaften komplett risikobefreit gespielt haben.
Jetzt muss ich aber natürlich die Frage stellen, was hältst du denn von diesem Begriff Fußballschach? Du meintest mal, so wenn man sagt, das ist ein Spiel für Taktikliebhaber, hörst du das gar nicht gerne. Hat dir denn diese erste Hälfte besonders gefallen, weil kaum etwas zustande kam?
Naja, das Problem ist halt, dass Taktik in dem Fall so negativ benutzt wird, weil natürlich ist es eine taktische beziehungsweise strategische Entscheidung der Trainer zu sagen, wir gehen hier nicht ins letzte Risiko. Wir wollen jetzt halt bestimmte taktische Elemente wie das Verschieben im Raum, wie sichere Pässe, wollen wir in den Vordergrund stellen. Genauso wäre es aber eine taktische Entscheidung, wenn jetzt einer von den beiden Trainern gesagt hätte, wir pressen jetzt mit 8 Spielern. Das wäre dann vielleicht nicht die taktisch klügste Entscheidung, aber es wäre auch eine taktische Entscheidung. Und wenn wir zum Beispiel das Spiel Leverkusen gegen Stuttgart im Pokal gesehen haben, das war aus taktischer Sicht sehr taktisch geprägt. Also beide Trainer haben da viel taktisch probiert, aber sie haben halt offensive taktische Elemente probiert. Sie haben halt offensiv probiert zu trainieren. Also deswegen einfach mal so, ja, das Spiel ist taktisch geprägt. Nee, das Spiel ist einfach risikoarm. Und das hat dann, im Endeffekt ist das nicht Schuld der Taktik oder dass die Trainer zu taktisch denken, sondern dass sie zu vorsichtig denken. Beziehungsweise, dass sie in dem Fall vorsichtig denken müssen, weil es Champions League Viertelfinale ist, weil es um alles geht, weil der Gegner so stark ist.
Zur Halbzeit haben dann beide Trainer das Ergebnis gerne genommen. Aber wie lange können sie denn gut mit dem 0-0 leben? Ist vielleicht nicht gerade Arsenal eine Mannschaft, die natürlich auch mal aus wenig viel machen kann, aber sich schon mal in den Fluss spielen muss, schon in Rhythmus, schon in gefährliche Situationen und das nicht ganz aus dem Nichts kommen kann eben und sie dann sich zur Halbzeit denken müssten, ja, irgendwie so ein bisschen mehr müssen wir schon versuchen.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass Arsenal da auch dann gefordert war, weil du natürlich, wenn du in dieser Situation bist, dass du auch ein bisschen mehr vom Ball hast, dass du auch ein bisschen mehr vom Ball haben willst, dann willst du auch den nächsten Schritt gehen. Dann willst du halt auch sagen, okay, wir wollen diese Dominanz jetzt noch stärken, wir wollen aus dieser Dominanz auch Chancen machen. Und man hatte das Gefühl, dass die Bayern sich dann ein bisschen wohler gefühlt haben noch in diesem Spiel in der ersten Halbzeit, dass die gedacht haben, okay, für uns fällt da schon was ab und Arsenal dann eher noch den Gang nach oben schalten musste.
Keine Wechsel gibt es dann zum zweiten Durchgang, indem man aber trotzdem das Gefühl bekommt, die Bayern, die haben auf jeden Fall Blut geleckt, wie man dann so schön sagt, und wissen, was da möglich ist. Und wer noch nicht ganz wach war an diesem Abend, ist es dann spätestens in der 47. Minute, ist es so Doppel-Alu von Goretzka und Guerrero nach einem wunderbaren Chipball in die gefährliche Zone. Und es ist wirklich eigentlich die erste Flanke im Spiel, die man auch mal ihr Ziel findet. Und dann wird es gleich gefährlich, auch ein zweiter Ball mit dabei. Da merkst du ja als Bayern-Spieler, ja, so kann es schon mal funktionieren.
Ja, und du hast auch gemerkt, dass die Bayern durchaus jetzt gesagt haben, das, was wir gerade eigentlich Arsenal zugeschrieben haben, also das, wo wir gedacht hatten, eigentlich Arsenal kommt jetzt mit mehr Power aus der Kabine, das waren die Bayern. Also die Bayern haben wirklich in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders gespielt, ein bisschen anders gepresst. Also Musiala ein bisschen weiter vorne im Pressing mit eingeschaltet, häufiger mit so einer 2 oder dann mit Sané vorrückt sogar eine 3 gepresst. Sie haben aber auch vor allen Dingen die Außenverteidiger sehr viel offensiver ins Spiel eingebunden. Also es war nicht so, dass Kimmich und gerade Masraoui, der sich in der ersten Halbzeit komplett zurückgehalten hat, dass die nur hinten gewesen sind, sondern dass die jetzt viel mehr nach vorne gemacht haben, viel mehr kreiert haben, dass die Bayern da auch gesagt haben, okay, wir wollen bewusst auf den Flügel gehen und dann die Flanke an den zweiten Pfosten schlagen, um da diese Viererkette so ein bisschen zu stretchen, ein bisschen auseinanderzuziehen. Das hast du deutlich gemerkt, dass sie diesen Plan in die zweite Halbzeit mitgenommen haben. Und wie du gerade schon gesagt hast, das hätte ja auch schon beinahe sehr früh funktioniert.
Die Gastgeber sind dann giftiger auch in den Zweikämpfen, bleiben aber in ihrer Struktur, was dann ganz wichtig ist. Und dieses Thema Konzentration einfach in der Mannschaft, aber auch bei den individuellen Spielerleistungen. Wenn wir viel darüber reden, wie gut kann er passen, wie gut kann er schießen, wie schnell ist er, wird dieser Aspekt, sich über ein ganzes Spiel so konzentrieren zu können und so auf dieser mentalen Ebene zu sein, dass du auch spät, 22.30 Uhr, immer noch genau weißt, wo du zu stehen hast und dann natürlich Arsenal wirklich diesen Spaß an dem Spiel nimmst.
Ja, natürlich. Also ganz klar ist das ein Faktor, auch wenn du natürlich vor dem Spiel mit einkalkulieren musst, dass es zu einer Verlängerung kommen kann. Also wir waren ja 60 Minuten lang auf Verlängerungskurs. Dementsprechend ist das ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber da muss man ja auch sagen, wir haben die Bayern auch häufig kritisiert, auch hier in diesem Format schon diese Saison. Aber ich glaube, Kondition war nie so ein Thema bei den Bayern, weil da haben sie immer gute Arbeit geleistet eigentlich. Und da hattest du immer das Gefühl, okay, selbst in der 90. Minute können sie noch ihren Matchplan umsetzen.
Ich muss ein paar Lobeshymnen aussprechen für Guerrero, den mag ich nämlich sehr als Spieler und glaube ich in dieser Rolle, als, muss ich mal, in einer offensiveren Ausrichtung, dass er aber trotzdem sein Profil mitbringt, hat er wirklich so eine Kettenhund-Rolle, kann quasi überall mal hin seine Füße reinhalten und weiß trotzdem immer, dass er noch eine Absicherung hinter sich hat. Das ist auch schon ein Mittel, was man sich vielleicht öfter wünschen würde, dass du diesen giftigen Spieler, der dann mal die Bälle hinterhergeht, ruhig öfter reinbringen kannst.
Ja, es ist auch ein bisschen problematisch gewesen für Tuchel, dass Guerrero so lange ausgefallen ist, weil Guerrero einerseits ein Spieler ist, der auch für dieses Ballbesitzspiel sehr wichtig sein kann, der aber auch defensiv seinen Beitrag leistet, der aber auch aus dem System manchmal ausbricht und das eben nicht so offensiv macht, dass man sagen muss, der ist eine Schwachstelle, der hat so für defensive Probleme, sondern halt wirklich diese besonderen Momente schafft und dann auch mal da auftaucht, wo man ihn nicht erwartet. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor. Und jetzt in diesem Spiel, dadurch, dass der Masraoui auch noch als Absicherung hinter sich hatte, hat das auch defensiv sehr gut funktioniert.
Und er hat seine Füße auch beim 1:0 im Spiel, den ja spielentscheidenden Treffer dann am Ende. Wir gehen das mal ganz in Ruhe durch. Es ist eine Flanke, die zu weit gerät. Guerrero ist dann da, bringt nochmal den Ball rein und findet Kimmich, der, ja, kann man sagen, mit dem Stirnvollspann da unter die Latte schweißt. Wo fängt dieses Tor an und was macht es so besonders, dass Kimmich dann auch am Ende wirklich so frei mal reinkommt?
Ja, wir haben da wieder die beiden Facetten, die wir gerade schon genannt haben. Deutlich offensivere Außenverteidiger. Kimmich ist ja auch schon in der Entstehung des Tors, meine ich, beteiligt. Die Flanke kam von Sané dann, der eben auch wieder den zweiten Pfosten gesucht hat. Da hat es auch nicht ganz geklappt. Aber auch da war die Strafraumbesetzung schon sehr gut. Auch Goretzka, den wir gleich nochmal extra loben müssen. Aber dann landet der Ball eben bei Guerrero. Und wir haben dann die Facette vorrückende Außenverteidiger, offensive Außenverteidiger, der auch mal was Verrücktes macht, in dem Sinne Kimmich, der einfach in den Strafraum reingeht und das Ding da reinwuchtet, weil diese offensiven Elemente, die haben wir bei Arsenal fast gar nicht gesehen, dass sowas Verrücktes passiert, dass halt ein Außenverteidiger im Strafraum auftaucht und einen Kopfball reinmacht, und die Bayern haben sich das in der zweiten Halbzeit getraut, auch solche Aktionen herauszunehmen und wurden auch belohnt, und Kimmich wurde für ein sehr, sehr starkes Spiel damit auch belohnt, beziehungsweise er hat sich selbst damit belohnt, mit dieser Aktion, für ein sehr, sehr starkes Spiel.
Finde ich auch, und bei diesem Tor, die Initialzündung geht bei mir auch von Leimer aus. Wenn du dich da zurückerinnern kannst, da wird ja der Ball rechts gewonnen an der Seite. Saka kommt da nicht ganz durch. Und Leimer in einer schwierigen Position, aber mit einer wunderbaren Körperdrehung, hat dann ganz viel Feld vor sich. Und dann spielt er einen Pass. Ich habe ihn erst nicht verstanden, wie gut er war. Ich habe ihn aber dann lieben gelernt, weil er abbricht, Tempo rausnimmt und zurück auf Goretzka spielt. Weil er aber sieht, er hat gar keine Option jetzt direkt. Asel geht aber dann wieder den Schritt vor, Goretzka nutzt den Platz, spielt dann auf rechts und so hast du dann mal die Räume. Also Leimer mit wirklich zwei sehr guten Gedanken, die dieses Tor überhaupt auf den Weg gebracht haben.
Ja, auch diese, dass die Bayern diese Konter nicht so super schnell ausspielen. Das ist dann natürlich, in der ersten Halbzeit haben wir uns darüber aufgeregt und ist ja auch ein Stückweise, natürlich willst du als Fan eher so ein Spiel sehen wie Dortmund gegen Atletico, sagen wir, wie es ist, wo die beiden Mannschaften dann wirklich jeden Konter ausspielen, dann das Spiel irgendwann völlig eskaliert. Aber das ist natürlich das, womit du dem Gegner auch in die Karten spielst, einen Gegner wie Arsenal. Wenn du eben den Konter ausspielst, wenn du dafür sorgst, dass Konter gegen Konter kommt, dass das Spiel so ein bisschen diese Ruhe verliert und dass sie diese Ruhe hatten, in den Situationen eben immer wieder abzubrechen, neu aufzubauen, das war, glaube ich, sehr wichtig für die Bayern.
Weil wir gerade die beiden Namen hatten, welche Bedeutung kam denn gestern auf Leimer und Goretzka zu? Gerade natürlich Goretzka, der als Schattendirigent da so eine Ordnung reinbrachte, Leimer dann immer mal wieder mit dem Vorwärtstrieb. Das hat mir, glaube ich, dieses lange Problem der Doppel-6 bei den Bayern so gut gefallen gestern wie lange nicht.
Ja, auf jeden Fall. Lag natürlich auch im Gegner ein Stück weit, dass sie das machen konnten, dass ein Leimer eben sich auf Ødegaard konzentrieren konnte. Ich möchte da nochmal Goretzka hervorheben, weil Goretzka ja da jetzt eine Rolle gespielt hat, die ihm sehr gut tut. Also eine Rolle, wo er wirklich seine defensiven Stärken einbringen kann, seine Körperlichkeit, aber auch seine Läufe in den Strafraum, seine Läufe nach vorne. Dass er da wirklich immer wieder reingeht, immer wieder Chancen hat. Er hatte mehr Schüsse am Ende des Spiels als ein Kane. Also er hatte 3 Torschüsse, was mit Ødegaard und mit Musiala die meisten Torschüsse auf dem Platz waren. Was schon zeigt, wie wichtig seine Präsenz auch im Strafraum war. Und diese Rolle gibt es bei den Bayern eigentlich selten, dass er das so spielen kann, weil eben normalerweise die Absicherung neben ihm fehlt. Jetzt hat es mit Leimer im Verbund sehr, sehr gut funktioniert in dieser Partie.
Was hast du dann Arsenal bei diesem Zwischenstand zugetraut? Okay, 60. Minute hatten sie immer noch nicht allzu viel nach vorne probieren wollen. Jetzt müssen sie aber natürlich. Was sind dann Mittel der Wahl gewesen, die so aber, müssen wir schon vorausnehmen, gar nicht viel gefruchtet haben?
Ja, also Arteta hat ja versucht, dann nochmal von der Bank Einfluss zu nehmen, hat mit Gabriel Jesus und Trossard 2 Spieler gebracht für die Offensive, Havertz dann ein bisschen zurückgezogen. Sie sind dann trotzdem so ihrem 4-3-3, 4-2-3-1 treu geblieben und haben gar nicht so viel anders gemacht. Das ist, glaube ich, die größte Enttäuschung, die du dann nennen musst, weil sie immer noch weiter versucht haben, ja mit so einem Ballbesitzspiel immer wieder vom Flügel ins Zentrum zu gelangen, was aber schon vorher nicht funktioniert hat. Ødegaard hat dann keinerlei Einfluss mehr auf das Spiel gehabt. Auch ein Havertz ist dann im Nirgendwo verschwunden. Ja, das war schon alles sehr behäbig. Also es hat wirklich diese Tempoverschärfung gefehlt, die die Bayern dann nach der Führung reingebracht haben, fand ich. Also gar nicht so sehr mit Kontern oder mit Spiel nach vorne, sondern eben, die waren dann nochmal anders in den Zweikampf präsent. Die sind dann eben von hinten rangerauscht, mit der Schulter reingegangen, haben dann nochmal richtig Druck ausgeübt. Also ich finde, das Tor hat dann eher die Bayern beflügelt und hat nicht nochmal dafür gesorgt, dass Arsenal den Gang hochschaltet.
War ja auch überhaupt nicht so, dass in Treffer beziehungsweise andersweise mal Chancen in der Luft lagen. Eher dann die Bayern, die dann die paar Räume, die es dann mehr gab, nutzen können. Und immer wieder sind es diese Dribblings quer über das Feld, was mir dann besonders imponiert hat, womit du die Verteidigung in der Rückwärtsbewegung beschäftigst. 1-2 Angriffe laufen dann auch nochmal so. Die ganz entscheidenden Chancen fehlen dann am Ende, aber dass du dir diese Zeit nimmst, den Ball erstmal vom Tor wieder wegzubekommen, aber dass du dann weiterhin so klar und strukturiert schaffst, das ist auch eine hohe Qualität dann aus dem Mittelfeld raus. Also andere Teams hätten dann den Ball auch eher erstmal weggekloppt.
Ja, also da hast du vollkommen recht. Andere Teams hätten da eben dann gesagt, wir machen daraus eine reine Abwehrschlacht. Das haben die Bayern nicht gesagt. Und da sind jetzt auch wieder natürlich die Lehren aus 10 Jahren Ballbesitzfußball drin, dass du eben halt diese Ballbesitzphasen auch hast, auch wenn du diese Saison vielleicht nicht auf dem Niveau das machen kannst, wie es in Leverkusen tut, wie es in City tut, aber sie können dann trotzdem immer wieder das Tempo rausnehmen, haben die Ballsicherheit die nötige, spielen es auch hinten rum. Ja, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Tuchel hat dann trotzdem ja gesagt, okay, wir gehen noch ein bisschen defensive Stabilität. Erst kommt Kim für den kaputten Masraoui, dann kommt noch Upamecano als fünfter Verteidiger, 5-4-1. Aber trotzdem, auch im 5-4-1 haben sie dann immer wieder die Ballbesitzphase gehabt, was zu der kuriosen Situation geführt hat, dass sie nach dem Tor mehr Ballbesitz hatten als Arsenal, was du eigentlich hier anders erwartet hättest.
Ja, die Gunners, sie das aus, das Drohende fast schon kampflos annehmen. Und was man eben vor allem vermisst, nicht nur Intensität, aber eine Reaktion, dass sich mal irgendwas ändert und auch die Umstellungen, die es ja gab im Team, neue Impulse bringen. Gute Arbeit von den Bayern, dass sie das gar nicht erst aufkommen lassen haben oder einfach zu viel, was Arsenal gestern vermisst lassen hat?
Ja, ich glaube beides ein Stück weit. Also einerseits klar, die Arbeit der Bayern war defensiv sehr, sehr gut. Es war defensiv ein sehr, sehr starkes Spiel von ihnen. Da kam man auch schwer vorbei. Trotzdem hat dann der dritte Gang, wie das so schön heißt, gefehlt bei Arsenal. Das, was wir auch schon bei Atletico gestern kritisiert hatten. Also, dass man, ich bin jetzt auch kein Riesenfan davon, irgendwann die Bälle nur noch lang reinzukloppen, aber in einem Champions League Viertelfinale, wenn es um alles geht, muss ja dieses Stilmittel irgendwann kommen. Irgendwie musst du ja dann mal in Richtung des gegnerischen Tor kommst, um Chaos zu verursachen. Und das hat bei Arsenal völlig gefehlt. Da waren auch überhaupt nicht die Spieler für auf dem Platz. Da hat auch dann völlig vorne irgendeine hohe Präsenz gefehlt für hohe Bälle. Gabriel Jesus, großartiger Spieler, aber musste ja auch eher flach ins Spiel reinbringen. Das hat mir da völlig gefehlt, diesen Wahnsinn, den du bei 0-1 reinbringen musst irgendwann, den hat Arsenal überhaupt nicht reinbringen können.
Und so geht es am Ende mit 1-0 aus. Die Bayern lassen gar nichts mehr anbrennen, bringen das total cool über die Ziellinie. Und das ist ein 1-0, was ich viel besser gar nicht anhören kann in dieser Situation. Ein wirklich unglaublich reifes Spiel und ich habe es für mich so abgespeichert, auch zwischen, also als Erfahrung schlägt Versprechung, aber die Versprechungen sind eben nur so gut du sie auch erfüllen kannst. Vom Papier her machen es die Bayern am Ende, auch wenn vielleicht mehr Potenzial bei Arsenal abzurufen wäre, aber so ist es einfach so, dass du zwei Spiele hast, 180 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, wo du es auf den Platz bringen musst und das haben die Bayern in zwei Spielen besser geschafft.
Ja, Punkt. Also kann man, glaube ich, wirklich so zusammenfassen. Es war jetzt kein Jubelsieg. Man kann auch jetzt nicht sagen, die Bayern waren mega überlegen. Dafür hatten sie auch im Rückspiel nicht genug Chancen. Aber sie hatten das Mehr an Reife. Das muss man hier wirklich genau so formulieren, weil sie eben in den entscheidenden Momenten den Gang hochgeschaltet haben. Arsenal hat das nicht hinbekommen, weil die Bayern auch in den Zweikämpfen immer so ein bisschen besser wirkten, ein bisschen auch, ja, diese gewisse Räudigkeit auch hatten in den Zweikämpfen, die Arsenal völlig abgegangen ist in diesen zwei Spielen. Das war schon ein Sieg der defensiven Stärke, des Willens, aber auch der Erfahrung vor allem.
Nach dem Spiel hob Thomas Tuchel dann auch ein paar Spieler raus. Leimer, aber auch Masraoui haben sich einen Sonderlob verdient. Tuchel hat gewirkt, als könnte er gleich morgen schon dann ins Halbfinale gehen. Also sehr abgeklärt, sehr strukturiert, hat das alles gut aufgearbeitet. Und ja, die Bundesliga, die da jetzt auch so ein bisschen ansteht, kann man fast da ignorieren. Auch hat man ihm so angemerkt. Aber für diese Champions League, diese drei Spiele, die es noch sein könnten, da wirkt er wirklich absolut ready.
Ja, also die Bundesliga ist ja schon im Vorhinein egal gewesen. Ich glaube, jetzt könnte sie nicht egaler sein. Das ist irgendwie die beiden Spiele, die jetzt kommen, noch rumbringen. Vielleicht ein, zwei Sachen einzustudieren oder einzutesten für das Spiel gegen Real Madrid. Aber ja, Bundesliga egal. Jetzt alles auf die Champions League. Darauf wird sich Tuchel voll fokussieren.
Das Arsenal in der zweiten Hälfte, der nur noch 0,08 X-Goals zustande brachte, hatte dann auch mit der starken Zweikampfquote von 60% der Bayern zu tun. So viel zu den Zahlen und dem Spiel an sich. Und ja, wir haben jetzt die Bayern im Halbfinale und Tuchel behält seine Sonderrolle als der Vertriebene, der den Bayern aber die Champions League gewinnen könnte. Und das wirft so für mich diese Frage auf. Ist das Niveau gerade im deutschen Fußball einfach zu gut geworden, dass du nicht wie die Bayern lange drei Wettbewerbe dominieren kannst, sondern dass halt irgendwie mal du die Chance in dem einen oder anderen Wettbewerb suchen musst und dann einen Tuchel als einen Trainer, der sich gerade auf die Champions League spezialisiert hat, das in der Bundesliga gar nicht so gewuppt bekommt, aber muss man die Ansprüche da vielleicht nicht auch mal runterschrauben?
Schwierig. Die Bayern sind natürlich in der Bundesliga immer noch finanziell so weit entfernt und so weit entlaufen, dass sie eigentlich den Bundesliga-Titel holen müssen. So alles andere ist eine Enttäuschung. Und man muss auch genauso über Borussia Dortmund sagen, dass natürlich diese Champions League Run, den sie jetzt haben, dass der nicht ganz wettmacht die Schwächen, die sie in der Liga haben. Und das ist ja auch der interessante Punkt, wenn du auf die Bundesliga schaust, wenn du auf Bayer Leverkusen schaust, wo Alonso wirklich ein System implementiert hat, das Woche für Woche funktioniert. Und sowohl Terzic als auch Tuchel haben gemeinsam, dass sie das nicht hinbekommen haben diese Saison, sondern dass sie aber Trainer sind, die in den entscheidenden Spielen wirklich gute Matchpläne auch vorlegen können, also die wirklich für diese entscheidenden Spiele leben, taktisch da sehr gut sind, aber die strategisch keinen langfristigen Plan haben. Und das ist halt in der Bundesliga, wenn du da so einen Konkurrenten wie Bayer Leverkusen hast, der wahnsinnig spielt, dann fliegt dir dieser fehlende Plan um die Ohren. Trotzdem ist das Niveau im deutschen Fußball momentan sehr gut. Also wir haben halt mit Leverkusen die spannendste Mannschaft Europas eigentlich. Wir haben mit Stuttgart auch noch eine sehr, sehr gute Mannschaft, die gezeigt hat, dass man Fußball spielen kann. Auch solche Mannschaften, die es nicht so häufig auf der Welt gibt. Und letzter Punkt, den man nicht vergessen darf, wir haben diese Saison keine Übermannschaft in der Champions League. Also wir haben es nicht so wie letzte Saison, dass City wirklich diese Übermannschaft in Europa ist. Auch Real Madrid ist eine Mannschaft, die angreifbar ist, die trotzdem sehr stark ist, wenn die angreifbar ist. Es gibt jetzt kein so ein Napoli oder sowas, die den italienischen Fußball vergangene Saison auf ein neues Niveau gehoben haben. Inter ist rausgeflogen schon gegen Atletico. Also es fehlt diese Übermannschaft, wo du sagen kannst, okay, da ist es alles sehr, sehr hoch. Viele von den Top-Clubs befinden sich in so einem leichten Umbruchprozess, hat man das Gefühl. Und dann ist es natürlich auch ein Stück weit leichter, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, in das Champions League Halbfinale vorzustoßen, weil auch Lazio und Arsenal sind zwei Teams, die du als Bayern schlagen kannst, genauso wie halt PSV und Atletico zwei Teams sind, die du als Dortmund schlagen kannst. Wie viel dieses hohe Wert, das sie für diese Halbfinalteilnahmen wert sind, werden wir dann sehen, wenn die Halbfinals angepfiffen werden, weil man dann eben mit Real und PSG die zwei wirklich riesige Brocken hat, die man aus dem Weg räumen muss für das Finale.
Vielleicht kriegt man Tuchel ja überzeugt, dass er für die nächste Saison, zumindest für die Champions League, an der Seitenlinie bleibt. Das wäre mal ein interessantes Konzept, weil er ist ein absoluter Champions League-Profi, ist jetzt mit Paris, Chelsea und nun den Bayern jeweils mal in die Top 4 gekommen, ins Halbfinale. Das haben auch nicht ganz so viele geschafft. Und nochmal die Betonung darauf, wie schafft er das, dass er wirklich für diese Spiele gemacht ist und gerade mit seinem Umschaltfußball dann gegen die guten Gegner Europas so brillieren kann.
Ja, du sagst es, einerseits ist es natürlich Umschaltfußball und Umschaltfußball ist natürlich was in diesen Pokalwettbewerben besonders gut funktioniert, wo es eben dann auf Nuancen ankommt, wo es auch darauf ankommt, die Null zu halten in wichtigen Spielen, und in der Liga ist dann eher eine Konstanz in anderen Fragen wichtig, gerade in Sachen Ballbesitzspiel, weil du halt Woche für Woche immer den Gegner dominieren möchtest. Tuchel ist auch ein Trainer, der ja nicht umsonst als Erfinder des Wortes Matchplans gilt, weil der halt immer einen Matchplan sich entwickelt und den Spielern das auch einbläut. Funktioniert natürlich auch besser, wenn du halt das in der Champions League machst, wenn auch die Spieler wissen, heute ist ein wichtiger Tag, heute müssen wir wirklich 100% uns an den Plan halten. Wenn du halt nicht gegen Heidenheim spielst, da brauchst du dann eher, wenn du gegen Heidenheim spielst, die Automatismen. Da muss dann der Trainer, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen, sondern einfach, okay, heute die zwei Sachen machen wir anders, aber ansonsten bitte wie immer. Das hat dann Leverkusen voraus. Aber Tuchel ist halt wirklich ein Mr. Matchplan, der an entscheidenden Spielen die Spieler motiviert und dann mit dem Umschaltfußball mit einem sehr guten Defensive zu überzeugen weiß.
Sehr interessante Einschätzung dazu. Jetzt kann er sich zwei Matchpläne überlegen für die Spiele gegen Real Madrid, die sich gestern Abend ja in einem sehr intensiven Duell gegen Manchester City durchsetzten. Spielerisch war da nicht ganz so viel geboten wie im Hinspiel. 1:1 hieß es auch am Ende der Verlängerung, und Real, das habe ich mir vorher schon gedacht, die sind zu cool, um sich das dann im Elfmeterschießen nehmen zu lassen. Es ist weiter diese Mannschaft in Europa, wo man immer weiß, da schwingt dieses Königreich mit. Es ist unglaublich viel Erfahrung, es ist unglaublich viel Abgeklärtheit und jetzt natürlich auch ganz viel spielerische Klasse mit jungen Talenten. Also eine Mannschaft, die wirklich ganz da oben hinspielt.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so ein typischer Realsieg gewesen, ein Stück weit. Weil klar, sie haben in den letzten Jahren viele Champions-League-Titel gewonnen, aber da waren auch immer sehr viele glückliche Spiele dabei, wo man sagen muss, der Gegner hat aber eigentlich genug Chancen gehabt an diesem Abend, und das hatte City eigentlich auch. Also City hatte das klar machen können in den ersten, in den regulären 90 Minuten. Aber Real hat auch eine gute tiefe Verteidigung gezeigt in diesem Spiel, haben auch da wirklich gut mithalten können mit City, haben dann eben die entscheidenden Kontersituationen gesetzt und sind auch gerade deswegen so gefährlich, weil sie eben vorne die individuelle Klasse haben, um diesen doch eher destruktiven Stil, den sie in der Champions League spielen, mit guten Kontern abzurunden. Und auch da wird es wieder sehr spannend sein, wer gegen Bayern, wie dann die Spiele verlaufen, wie auch dann das Gefühl auf dem Platz ist, wer was macht. Da müssen die Bayern auf jeden Fall defensiv sehr viel auf das Tempo des Gegners achten. Und das ist ja noch was, was vielleicht ihnen nicht ganz so gut liegt in allen Situationen. Da bin ich sehr gespannt. Also es ist auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe, würde ich jetzt behaupten.
Ja, und das hat ja auch schon Vergangenheit, diese Paarung, oft genug erlebt, gerade diese Begegnung in der Champions League. Es gab ja eine Sondersituation, dass ein paar Spieler noch auf dem Feld gefragt werden konnten, wen sie sich jetzt lieber wünschen im Halbfinale, weil beide eben noch in der Verlängerung waren. City wäre natürlich auch ein absolut attraktives Los. gewesen, vielleicht aber ein bisschen mehr Unvorhersehbarkeit, Unberechenbarkeit, gerade auch, was sich Guardiola dann überlegen kann. Mit Real weißt du, dass auf jeden Fall ganz große Klasse kommt, die aber zumindest ein paar, sag ich mal, Optionen offen lassen, dass du es bespielen kannst.
Ja, City ist im Taktischen tatsächlich ein bisschen planbarer, weil du bei City genau weißt, was du von Guardiola bekommst. Also du weißt genau, du kriegst dieses 4-3-3, vielleicht lässt er sich da noch was einfallen im Detail, aber grundsätzlich weißt du, du wirst als Bayern da auch mit wenig Ballbesitz rausgehen. Ist auch eine Sache, wo Tuchel sich da besser vorbereiten kann. Ist aber natürlich eine Sache, die sehr schwer zu stoppen ist. Also kein Gegner schafft das wirklich sehr gut über 180 Minuten die Offensive von City zu stoppen. Und dann ist wieder die Frage, wie gut schafft Bayern die eine Defensive reinzubringen. Gegen Real ist ein bisschen unausrechenbarer. Du musst auch noch ein bisschen mehr die individuelle Klasse des Gegners ins Auge nehmen, weil wenn da irgendwie ein Vinicius oder ein Bellingham einen super Tag erwischt, dann ist es egal, wie gut du spielst. Und bei Bayern hat aber auch da die Chance, so ein bisschen die Abwehr zu kitzeln, auch ein bisschen das zentrale Mittelfeld zu kitzeln. Da können sie ein bisschen mehr noch ihre eigene Klasse reinbringen. Also das könnte so ein Ding werden, wo sie dann auch, wenn sie einen guten Tag erwischen, 2-3 Tore schießen könnten, wenn eben Real defensiv nicht das auf den Platz bekommt.
Dann spannende Spiele dabei. Bellingham, du sagst es schon, auch ein Toni Kroos, den wird man da mit ganz besonderem Auge beobachten. Vielleicht noch ein paar Worte zu Carlo Ancelotti. Der hat schon genug erlebt in seiner Trainerkarriere, auch schon genug gewonnen. Was ist das so für ein Typ? Auch ein Trainer, der gemacht ist für die großen Spiele?
Ja, auf jeden Fall ein Trainer, der gemacht ist für die großen Spiele, der auch gemacht ist für die großen Spieler vor allen Dingen. Er hat insofern eine interessante Trainerkarriere, als dass er bei Top-Clubs funktioniert, aber bei anderen Clubs, die eben nicht diese Top-Spieler haben, wie zum Beispiel Everton, da hat er überhaupt nicht funktioniert. Also das ist wirklich ein Trainer wie gemalt für Real Madrid, weil er auch den Spielern die nötigen Freiräume gibt, weil er auch den Spielern die nötigen Möglichkeiten an die Hand gibt, zu überzeugen. Genauso gut aber auch ein Trainer, der einen guten Defensivplan entwickeln und umsetzen lassen kann. Also da wird es ein sehr, sehr spannendes Spiel und auch sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie eben Tuchel auf diese individuelle Stärke der Madrilenen reagiert.
Abschließend also Hut ziehen für die Bayern, Chapeau für diese Leistung. Wir freuen uns sehr drauf, was sie dann im Halbfinale zeigen können. Aber jetzt die Frage an dich, wen sehen wir denn in Wembley dann gegenüberstehen?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich habe ja schon gesagt gestern, dass PSG für mich im anderen Halbfinale der klare Favorit ist. Also da würde ich auf eine 80-20 für PSG gehen. Und bei Bayern gegen Real ist es wirklich 50-50 für mich. Mit leichten Vorteilen vielleicht für Real Madrid. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf, ist das Hinspiel ist in München, oder? Und das Rückspiel in Madrid.
Genau.
Ja, also dann sind es halt leichte Vorteile für Madrid aufgrund dieser Situation und aufgrund der individuellen Stärke, die sie auch haben. Ich bin noch nicht sicher, dass halt so gut jetzt das Leimer-Goretzka-Ding funktioniert hat gegen Arsenal, bin ich mir nicht sicher, ob es auch gegen Bellingham, Kroos und Kamavinga dann funktioniert. Da kann es sein, dass da eben Real sich einen Vorteil erspielt.
Es wird auf jeden Fall viel Qualm im Kopf von Thomas Tuchel und wir sind unheimlich gespannt, was die Bayern dann zu bieten haben. Und damit schließen wir das Viertelfinal ab. Das war eine spannende Reise und hat uns sehr gefreut. Vielen Dank dir, Tobias, für diese wunderbare Einschätzung zu diesem Schachspiel. Vielleicht wird es beim nächsten Mal auch wieder mehr Wasserpolo oder Volleyball, wie auch immer. Ganz viel Spannung mit dabei. Wir halten für euch alles weitere im Auge und damit danke dir. Noch eine wunderbare Restwoche euch und dir, lieber Tobias.
Ja. Euch auch. Ciao.
Ciao.
Welcome to Prime Video's Culture-Rated Collection. This is the place where Black is the main character, where we don't jump through hoops just to hear our voice and can fall in love with illuminating documentaries like Giannis, The Marvelous Journey.
I'm just a hard worker that's trying to survive.
Enjoy the animated series, The Second Best Hospital in the Galaxy.
All doctors report immediately.
Where we dive into something new like the latest season of Them, The Scare, and the award-winning American Fiction.
Welcome home, baby.
Or add to the experience by buying or renting the biopic of a legend, Bob Marley, One Love.
I want my music to unify people.
And add on channels like Paramount Plus and Stars to bask in nostalgia with Beverly Hills Cop.
This is the cleanest police car I've ever been in my life.
And BMF.
You're about to take over the whole nation.
Explore Prime Video's culture-rated collection and enjoy old school greats and new school hits. Prime Video. Find your happy place. Restrictions apply. See Amazon.com/AmazonPrime for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.